온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 아웃 라틴 아메리카.
보이스 오브 아메리카 라티나.
Hallo und willkommen zum Onda Info 501. Unsere heutige Sendung ist recht wasserlastig. Im ersten Beitrag berichten wir über Ansätze zur Wassergewinnung und Abwasseraufbereitung im eigenen Häuschen bzw. auf dem eigenen Grundstück. Unser zweiter Beitrag führt uns nach Mexiko. Dort wird an Lösungen gearbeitet, der Überfischung der Meere etwas entgegenzusetzen. Darüber und wie der Artenreichtum vor den Küsten Mexikos erhalten werden soll, unterhielten wir uns mit WissenschaftlerInnen der Universität von Huatulco. Zum Schluss der Sendung stellen wir euch noch Remando, ein Frauenradio aus dem ecuadorianischen Amazonasgebiet, vor. Wer sich mit Spenden an den Kosten von Remando beteiligen möchte, kann sich gerne bei Radio Onda melden. Zuvor gibt es noch eine Meldung aus Mexiko. Und es hat uns noch ein Gruß zum 500. Under Info erreicht, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Eine spannende halbe Stunde wünschen eure Ondistas.
Under Info? Nachrichten.
Mexiko. Am 10. Dezember veröffentlichte die Nationale Kommission zur Verbesserung der Regulation den Vorschlag für ein Präsidialdekret zum Verbot der Aussaat von Genmais und den Einsatz von Glyphosat. Greenpeace Mexiko und die Kampagne Kein Land ohne Mais begrüßten den Vorschlag und forderten Präsident López Obrador auf, das Dekret in der vorgelegten Form zu unterschreiben. Es entspricht im Wesentlichen ihren Forderungen, schrieben die Umweltorganisationen in einer gemeinsamen Presseerklärung. Das Dekret sieht das Ende der Nutzung des Pestizids Glyphosat bis zum 31. Januar 2024 vor. Darüber hinaus sollen bereits erteilte Genehmigungen zur Aussaat von Genmais widerrufen und keine neuen erteilt werden. Auch das Netzwerk für Alternativen zum Einsatz von Pestiziden in Mexiko begrüßte den Vorschlag. Es befürchtet allerdings, dass vor der Unterzeichnung des Dekrets durch López Obrador großer Druck von Industrie und Agrobusiness auf den Präsidenten ausgeübt wird. Vor einigen Monaten hatte bereits der deutsche Agrarattaché Kritik an Mexikos Plänen zum schrittweisen Importstopp für Glyphosat geäußert. Das Dekret zum Verbot des Pestizids Glyphosat wird von mexikanischen Umweltorganisationen als großer Sieg in ihrem mehr als 20 Jahre dauernden Kampf für eine von Umweltgiften freie Landwirtschaft gewertet. Zwei Wochen vor der Veröffentlichung des Vorschlags wurde die Umweltaktivistin Lady Patch für diesen Kampf mit dem renommierten Goldman-Preis geehrt. Die auch als Umweltnobelpreis bezeichnete Auszeichnung erhielt Patch für ihren Einsatz zum Schutz der Honigbienen auf der Halbinsel Yucatan. Diese sind durch die Aussaat von Gensoja und den Einsatz von Glyphosat gefährdet.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Muchísimas felicidades, Onda Info. Mein Name ist Isabella Escobedo und ich bin Wortredakteurin bei Radio Multikult FM. Im Namen des gesamten Teams und unserer HörerInnen möchte ich Onda Info ganz, ganz herzlich zur 500. Folge gratulieren. 500 episodios llenos de pasión por la radio y por el hermosísimo continente latinoamericano. Wir schätzen an euch, dass ihr nah an den Menschen seid, über die ihr berichtet und dass ihr ja, aus einer konstruktiven Perspektive auf die Welt schaut. Os deseamos de todo corazón lo mejor para los siguientes 500 episodios. Macht weiter so und ja, wir wünschen euch und uns und allen RadiomacherInnen, dass wir in Zukunft viele spannende Geschichten über positive Entwicklung und Veränderungen auf der Welt erzählen können. Alles Gute von Multikult FM.
Lateinamerika ist mit Flüssen wie Amazonas, Orinoco oder Rio de la Plata ein wasserreicher Kontinent. Etwa 30% der weltweiten Süßwasserquellen liegen in Lateinamerika. Dennoch haben Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. In Nicaragua zum Beispiel ein Drittel der Bevölkerung. Auch haben 10 Millionen Menschen keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen, insbesondere Toiletten. Ein Grund dafür ist die fortschreitende Privatisierung des Wassers. Im folgenden Beitrag lernen wir Lösungen kennen, die alle, die ein Häuschen oder Grundstück haben, zur Wassergewinnung und Abwasserreinigung nutzen können. Der Aufwand ist nicht groß und die Ressource Wasser wird so wieder ein Stück weit redemokratisiert.
Der Mensch muss lernen, dass Wasser, auch wenn es durch den Hahn bis zu uns nach Hause kommt, eine Menge Arbeit bedeutet, damit es überhaupt durch die Leitung dahin gelangt. Nicht nur Arbeitsstunden, sondern auch Ressourcen. Ich bin Maria Rosa Tirado Mejía. Viele nennen mich auch Margarita de los Vientos. Denn hier auf den Fincas La Rosa und de los Vientos habe ich Naturwald gepflanzt.
Wir besuchen Margarita in ihrem aus recycelten Materialien zusammengezimmerten Wohnhaus unterhalb von Salento, einem kolonialen Städtchen im Kaffeegürtel Kolumbiens. Das Wellblech der Dächer, die Holzlatten der Wände, die Steine der Mauern, alles gefunden und wiederverwertet. Hier pflanzt die 63-Jährige seit fast 3 Jahrzehnten Wald. Mittlerweile sehen ihre 4 Hektar aus wie richtiger tropischer Bergwald. Margarita ist überzeugte Ökologin. Gerade Sanitäranlagen seien in Wohnhäusern ein riesiges Problem.
Einmal auf Toilette gehen und urinieren bedeutet einen Verbrauch von mindestens 6 Litern Wasser. Und auch nur, wenn man ein neues Klo hat.
WCs verbrauchen nicht nur sehr viel Wasser, sie produzieren auch Unmengen Abwasser, dessen Reinigung teuer ist, wenn sie überhaupt stattfindet. In den meisten Gegenden Lateinamerikas werden städtische Abwässer einfach in den nächsten Bach oder Fluss gekippt, ob der nun Wasser führt oder nicht. Alternativen, die gibt es, zumindest für den ländlichen Raum. Latrinen zum Beispiel, Plumpsklos. Aber auch die müssen alle paar Jahre gereinigt werden. Diego, Fabian und ich bauen gerade 1 Autostunde von Margaritas Wald entfernt unser eigenes Ökohaus. Auch Diego findet WCs scheiße.
Pues en nuestro proyecto optamos por tener la solución del baño seco.
Unsere Lösung ist das Trockenklo. Du sitzt auf einem normalen Klositz, unter dir ist aber ein Eimer und nach jedem Toilettengang spülst du nicht mit Wasser, sondern streust eine Schicht Sägemehl über deine Exkremente. Dein Urin wird separat gesammelt. Sind die Behälter voll, kommt der Inhalt des Eimers auf den Kompost. Der Urin dient als Pflanzendünger. Wenn du denkst, das stinkt doch bestimmt, dann sage ich nein, überhaupt nicht. Und der Wasserverbrauch ist null.
El consumo del agua de este sistema es básicamente cero.
Trockenklos sind Permakultur, in der alles, was auf einer Finca anfällt, wiederverwendet werden kann. Sie sind eine Möglichkeit, die Probleme, die durch Abwässer entstehen können, zu entschärfen. Cholera, Typhus, Hepatitis. Jedes Jahr kommen weltweit mehr als 500.000 Menschen durch verunreinigtes Wasser und Durchfallerkrankungen ums Leben. Und Abwässer schädigen massiv die Umwelt. In Privathaushalten haben vor allem Fette und Waschmittel einen gehörigen Anteil daran. Margarita in ihrem Regenwaldhaus hat sich des Themas angenommen.
Los detergentes son unas grasas horrorosas que además huelen horrible.
Waschmittel produzieren Fettgemische, die fürchterlich stinken. Ich trenne sie mit Fettabschneidern vom Abwasser und hole die Fettklumpen dann mit Eimern daraus. Sie sollen auf keinen Fall in den Fluss gelangen, denn sonst würden sie direkt wieder in meine Wasseraufbereitungsanlage kommen. Es gibt verschiedene Reinigungsstufen und dann kommen noch ein Kies-Sandfilter und ein Pflanzenbett. Danach ist das Wasser 100% sauber.
Einfache, wenn zum Teil auch arbeitsaufwendige Methoden zum Wassersparen und Abwasservermeiden gibt es durchaus. Fabian in unserem Ökohaus will aber auch unabhängiger werden von der maroden Wasserleitung, die das kleine Tal versorgt.
Pues en nuestro proyecto
Wir sammeln das Regenwasser vom Dach unseres Hauses. Das gelangt dann nach einem Laubfilter in einen kleinen Tank, wird von dort in den höher gelegenen Haupttank gepumpt. Der versorgt die Wasserleitungen mit Wasser und genügend Druck. Die Hauptwasserleitung brauchen wir dann eigentlich gar nicht mehr. Für das Trinkwasser haben wir einen Extrafilter. Die ganze Installation kostet uns mit den 2000 Liter Zisternen knapp $1000 plus Arbeitsaufwand. Dafür sind wir dann komplett autark.
Nos puede costar alrededor de unos 5 millones de pesos la instalación completa de ese sistema.
In vielen Regionen Lateinamerikas, und dazu gehören auch die armen Viertel der Metropolen, ist die Wasserversorgung ein Problem, selbst da, wo es eigentlich genug regnet. Bevor wir nach Kolumbien aufs Land gezogen sind, haben wir im ziemlichen Gegenteil gewohnt, in Mexiko-Stadt. Hier und in den Bergen drumherum regnet es übers Jahr mehr als beispielsweise in London. Dennoch hat der städtische Moloch ein riesiges Wasserproblem. Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen teils Jahrhunderte zurück, erzählt mir Nabani Vera.
Prácticamente desde que llegan los españoles.
Seit die Spanier die Inselstadt Tenochtitlan erobert haben, haben wir es mit einem Missmanagement mit dem Rohstoff Wasser zu tun. Die Spanier haben einen Tunnel in den Berg gebohrt, um Mexiko-Stadt zu entwässern. Dann begann die Stadt zu wachsen und die Einwohner produzierten immer mehr Abwässer. Die Flüsse wurden zu Kloaken und weil das einer modernen Stadt nicht angemessen war, hat man diese Flüsse in Röhren gelegt. Wenn wir keinen Paradigmenwechsel herbeiführen, dann wird Mexiko-Stadt wie Kapstadt vor ein paar Jahren irgendwann ohne Wasser dastehen. Mit dem Unterschied, dass wir hier eigentlich genug Wasser haben.
Nabani Vera sprintet mit Turnschuhen, leichten Jeans und lässigem T-Shirt als Kommunikationschef durch die Büros und Verkaufsläden von Isla Urbana. Seine kleine Firma baut Regenwassertanks für die Millionen Betondächer, die in Mexiko-Stadt so typisch geworden sind. Die Vorteile liegen auf der Hand, denn im Moment
verbrauchen wir ungeheuer viel Energie, um Frischwasser aus benachbarten Bundesstaaten in die Stadt zu pumpen. Den Regionen dort ziehen wir also das Wasser ab. Hier in Mexiko verlieren wir 40% in Leitungslecks. Und am Ende leiten wir das ganze Abwasser wieder raus aus der Stadt.
Se le echamos al estado de Hidalgo como aguas negras.
Angefangen hat Isla Urbana in höher gelegenen Stadtteilen, die oft nicht an die Wasserversorgung angeschlossen sind und mit Tankwagen versorgt werden müssen. Mittlerweile kommen umweltbewusste Haushalte hinzu. 10.000 Anlagen hat Isla Urbana bislang installiert, es sollen aber noch viel mehr werden. Da sei dann allerdings die Politik gefragt. Immerhin, Claudia Sheinbaum, die Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, hat die Wasserproblematik zur Chefinnensache erklärt, will die Regenwassernutzung ausbauen, lässt Bäume pflanzen und das Leitungsnetz sanieren. Aber Gemeinden weltweit müssen sich angesichts des rasanten Klimawandels die Frage stellen, wie die Wasserversorgung bei nach wie vor wachsender Bevölkerung nachhaltig, also ohne Raubbau, gestalten und wie dem Abwasserproblem zu Leibe rücken, am besten so, dass aus einem Problem ein Rohstoff wird. Im Kleinen sind Lösungen längst da. Das große Geld muss noch zum Umdenken gebracht werden.
Die Weltmeere leisten einen bedeutenden Beitrag dazu, die Erde so zu erhalten, dass wir Menschen sie bewohnen können. Ihre Ökosysteme liefern nicht nur wichtige Ressourcen, sondern nehmen auch große Mengen an CO2 auf. Der Klimawandel und eine unkontrollierte Nutzung durch den Menschen führen allerdings dazu, dass die Ozeane vor dem ökologischen Kollaps stehen, mit katastrophalen Folgen für Natur und Menschheit. Wie versucht wird, dem entgegenzuwirken und welche Ansätze es gibt, dem UN-Nachhaltigkeitsziel zur Bewährung und nachhaltige Nutzung der Ozeane gerecht zu werden, wollen wir von WissenschaftlerInnen in Mexiko erfahren.
Gerardo Gomez ist ein Lebenslustiger mit 50er, den seine Freunde kurz Jopon nennen. Gomez lebt in Huatulco, einem ehemaligen Fischerdorf an der Pazifikküste des südmexikanischen Bundesstaates Oaxaca. Wegen seiner malerischen Buchten und weißen Sandstrände entwickelt sich Huatulco zunehmend zu einer Hochburg der Tourismusindustrie. Seit seiner Jugend arbeitet Gomez als Fischer. Das Meer mit all seiner Schönheit und seinem Artenreichtum ist ihm ans Herz gewachsen. Doch vieles habe sich in den letzten Jahren verändert.
Es ist nicht mehr wie in den 90er Jahren, als es noch gute Fänge gab. Haie, Doraden, Thunfische. Jetzt fischen wir, um zu überleben. Niemand schützt mehr die Brutstätten der Fische. Und es gibt auch keine Kontrolle durch die Behörden. Von Unterstützung für uns kleine Fischer ganz zu schweigen.
In der Überfischung des Meeres sieht auch Saúl Serrano ein Problem. Serrano ist Ökologe und hat sich auf nachhaltige Fischzucht spezialisiert. Er erklärt, dass die Überfischung eine Folge des kommerziellen Fischfangs sei. Früher habe man auf traditionelle Art für den lokalen Verbrauch gefischt, heute dagegen im industriellen Maßstab für den nationalen Markt und den Export.
Ein Beispiel für die verantwortungslose Nutzung des Meeres ist die Überfischung der Haibestände. Oder die Langleinentechnik, welche immer häufiger eingesetzt wird. Dabei kommt es zu sehr viel Beifang, was alles andere als nachhaltig ist.
Bei der Langleinentechnik werden an Leinen, die oft hunderte Meter lang sind, viele Haken ausgebracht. Auf diese beißen allerdings nicht nur die begehrten Fischsorten. Jedes Jahr verenden auch tausende Meeresschildkröten an den Langleinen. Meeresökologe Serrano arbeitet an einem neuen Ansatz, um den Problemen kommerzieller Fischzucht etwas entgegenzusetzen. Seine Idee? Nachhaltige Aquakulturen auf offener See. Anstelle der umstrittenen Megafischfarmen, die sich auf eine einzige, oft überzüchtete Fischart spezialisieren, setzt Serrano auf kleine Betriebe, in denen mehrere Arten gleichzeitig gezüchtet werden. Diese Farmen würden von dem großen Arten- und Nährstoffreichtum der Gewässer vor Mexikos Küsten profitieren. Sie wären zwar nicht so produktiv wie konventionelle Fischfarmen, lieferten dafür aber Meeresfrüchte von hoher Qualität.
In diesem Moment nicht aprovechiert.
Viele Regionen eignen sich hervorragend zur Ansiedlung nachhaltiger Aquakulturen, welche auch von zukünftigen Generationen noch rentabel betrieben werden könnten. Und mit der Einrichtung dieser Fischfarmen verringern wir den Druck auf die natürlichen Bestände. Am Ende könnten wir sogar erreichen, dass sich diese wieder erholen.
Serranos nachhaltige Fischfarmen hätten doch einen weiteren Vorteil. Sie sind Mini-Ökosysteme, in denen auch Arten leben, die nicht für den menschlichen Verbrauch bestimmt und von keinem kommerziellen Interesse sind. Auch diese würden sich dort vermehren. Und so bliebe langfristig die Artenvielfalt an Mexikos Pazifikküste erhalten. Ein Ziel, das auch der Nationalpark von Huatulco verfolgt.
El Parque Nacional Huatulco es una zona conservada y eso pues le da una gran importancia.
Der Nationalpark von Huatulco hat große Bedeutung als Brutstätte. Die hier geschützten Arten besiedeln auch angrenzende Gebiete, wo sie aufgrund des Einflusses des Menschen schon nicht mehr vorkommen.
Si se conservan en el parque pues pueden repoblar esos otros sitios que vayan siendo impactados.
Berichtet Dr. Cecilia Chapa. Dr. Chapa arbeitet an der Universität del Mar in Huatulco und sitzt im akademischen Beirat des Nationalparks. Der Nationalpark von Huatulco umfasst knapp 12.000 Hektar, was gut einem Viertel der Fläche Münchens entspricht. Knapp die Hälfte des Parks liegt im Meer. Zu seinen wichtigsten Biotopen gehören Mangrovenwälder und die letzten Korallenriffe der mexikanischen Pazifikküste. Beide wichtige Brutstätten für viele Meeresbewohner. Aber auch die empfindlichen Ökosysteme des Nationalparks sind bedroht. Infolge des Klimawandels steigt der CO2-Gehalt des Meeres. Das hat eine Übersäuerung des Wassers zur Folge.
Los arrecifes de Huatulco juegan un papel muy importante en la conectividad de corales del Pacífico Oriental Tropical.
Die Korallenriffe von Huatulco spielen eine wichtige Rolle für die Ökosysteme des tropischen Westpazifik. Sie haben jedoch große Probleme, sich den sich verändernden Bedingungen anzupassen. Wenn sie das nicht schaffen, verlieren wir mit den Korallen einen wichtigen maritimen Lebensraum.
Doch das ökologische Gleichgewicht des Meeres ist nicht nur durch die Übersäuerung, sondern auch seine Erwärmung, den Eintrag von Abwässern aus Industrie und Landwirtschaft sowie nicht nachhaltigen Tourismus gestört. Sprich, durch Aktivitäten von uns Menschen. Und genau an dieser Stelle setzt Gabriela Angmonetes de Orca an. Angmonetes de Orca ist Meeresbiologin und hat lange Jahre im Monitoring von Korallenriffen gearbeitet. Zusammen mit einem Kollegen hat sie das Projekt Buceo con Ciencia ins Leben gerufen. Buceo con Ciencia ist ein Wortspiel, das auf Deutsch in etwa heißt Tauchen für die Wissenschaft und das Bewusstsein.
Wir setzen die Unterwasserfotografie sowohl zur Forschung ein, als auch um den Menschen zu zeigen, wie schön die Natur ist, damit sich ihre Einstellung ihr gegenüber ändert.
Buceo con Ciencia arbeitet eng mit staatlichen Stellen, anderen Nichtregierungsorganisationen sowie der Zivilgesellschaft zusammen. Wichtiger Bestandteil der Aktivitäten des Projektes ist die Bildungsarbeit. Die Mitglieder des Projektes führen Fortbildungen für Fischer, Restaurantbesitzer und Anbieter touristischer Leistungen durch. In diesen vermitteln sie, wie deren Aktivitäten im Einklang mit der Natur erfolgen können, damit sie sich nicht negativ auf die Korallenriffe und das Leben im Meer auswirken.
Es ist wichtig, ein Bewusstsein für die Umwelt zu schaffen, um sie zu schützen. Denn am Ende gibt es nur eine Erde, die es für alle Menschen zu erhalten gilt.
Wie wichtig Initiativen wie Buceo con Ciencia sind, weiß auch Forscherin Cecilia Chapa. Angesichts des globalen Klimawandels sei klar, dass sich die Situation weiter verschärfen wird. Und schon heute könne man, nicht weit entfernt von Huatulco, einen Blick in die unschöne Zukunft werfen.
Der Istmo de Tehuantepec ist eine Region, wo schon heute das Meer sehr sauer ist. Hier können wir sehen, wie sich der Einfluss des Menschen in Zukunft weltweit auswirken wird.
Zum Verlust von maritimen Lebensräumen und einem Rückgang der Nahrungsmittelproduktion werde es kommen, ist sich Chapa sicher, wenn wir nicht rechtzeitig die Anstrengungen zum Schutz der Meere verstärken.
Hakuichi, Hakuichi! Wearmi, Weahara! La canoa nos espera!
Estamos remando contra la corriente, juntando memorias como el chahuamango, caminando por la selva, navegando por los ríos en una canoa llena de mujeres.
¡Remando!
Mujeres que sueñan, danzan alegres, cantan, luchan por sus derechos y la vida. Bienvenidas y bienvenidos a
¡Remando!
Beeilt euch, Schwestern, das Kanu wartet schon. Lasst uns gegen den Strom rudern und Geschichten erzählen, durch die Wälder streifen und die Flüsse entlangfahren, in einem Boot voller Frauen. Frauen, die träumen, tanzen und singen und für ihre Rechte und das gute Leben kämpfen. Willkommen bei Remando.
Mit diesem Jingle begrüßt die Moderatorin Mariana Canellos jede Woche ihre HörerInnen im Online-Radio Voz de la Confeniai.
Ich bin Mariana Canellos, Quichua-Indígena aus der Provinz Pastazas im ecuadorianischen Amazonasgebiet. Ich komme aus der Gemeinde Sarayaku, aber ich lebe bereits seit vielen Jahren in der Amazonasstadt Puyo. Ich bin eine Journalistin und mache vor allem Radio. 2014 habe ich damit angefangen. Und im Moment moderiere ich eine Sendung bei La Voz de la Confenial.
Hinter dem klangvollen Kürzel Confenaye versteckt sich der Indigena-Dachverband aus dem ecuadorianischen Amazonas. Und die Voz de la Confenaye war Anfang der 1990er Jahre die erste selbst publizierte Zeitschrift der Indigenas. Inzwischen gibt es neben einer neuen Printausgabe der Zeitschrift auch Videoproduktionen und Radiopodcasts.
Einer dieser Podcasts ist Remando.
Wir rudern mit unserem Programm durch die digitalen Medien. Wir haben keinen UKW-Sender, sondern machen Radio über das Internet. Unter voz.confenial.net, dort könnt ihr uns hören. Remando läuft jeden Donnerstag um 18 Uhr Ortszeit Ecuador.
Así es, bueno, le invitamos a escuchar una canción bien bonita, La Tierra Juanes.
Nuestro programa se llama Remando. Este programa trata...
Unser Programm heißt Remando. Die Sendung konzentriert sich vor allem auf Fragen, die uns Frauen beschäftigen. Es ist ein Raum, in dem Frauen über ihre Kämpfe und ihre Arbeit berichten können. Ganz egal, ob sie nun in der Stadt oder im Regenwald leben. Unsere Idee ist, mit Frauen von ganz verschiedenen Orten zu sprechen. Also nicht nur im Amazonasgebiet und auch nicht nur mit indigenen Frauen.
Zugleich ist der Podcast nah dran am indigenen Alltag im Regenwald. Mal geht es um traditionelle Medizin, mal um Recycling und zuletzt, in Covid-Zeiten, auch um die Sorgen und Ängste der Menschen. Hören wir rein in eine Sendung vom April, als ganz Ecuador noch im Lockdown war.
Seguimos remando.
Muy bonita canción la que escuchábamos junto a Juanes, amamos la tierra. Es lo que debemos hacer cada día, amar nuestra Pachamama.
Wirklich ein schöner Song von Juanes, den wir da gerade gehört haben. Amamos la tierra. Wir lieben die Erde. Genau das sollten wir jeden Tag aufs Neue tun. Unsere Pachamama umarmen und gut auf sie aufpassen. Wir sollten Mutter Erde nicht verschmutzen, nicht achtlos Müll wegwerfen, gerade in den schwierigen Zeiten, die wir gerade durchleben. Viele Menschen haben ihre Arbeit verloren. Erst gestern war ich kurz in der Stadt unterwegs, um Einkäufe zu erledigen und sprach mit ein paar Männern. Sie hatten selbstgebaute Dreiräder dabei, um Dinge zu transportieren, für Menschen, die ihre Einkäufe nicht allein tragen konnten. Fast so eine Art Taxi. Die Männer erzählten mir, dass sie vorher Orangensaft und Kokoswasser verkauften. Aber jetzt, seit dies verboten ist, diese neue Dienstleistung erfunden haben, mit Dreirädern. Viele haben ihre Jobs verloren. Auch wir machen die Sendung gerade ehrenamtlich und versuchen einfach, das Beste daraus zu machen. Danke euch allen, die ihr heute eingeschaltet habt.
Nosotras somos voluntarias por aquí y tratando de hacer lo posible. Muchísimas gracias a todos y todas quienes se conectan.
Remando. Remando.
La canoa que reman las mujeres amazónicas continúa.
Kawinasha katiunchi pagrachunyang sawala pishing nyukanchi puchugaima paktangawa.
In Remando wird nicht nur Spanisch gesprochen, sondern auch Quichua, Shuar und andere indigene Sprachen. Vor allem Frauen aus den Regenwaldgemeinden beteiligen sich aktiver, wenn sie wissen, nicht auf Spanisch reden zu müssen. Diesen Dialog wollen Mariana und ihre Kolleginnen von Remando jetzt nach Ende der Kontaktsperren endlich wieder aufnehmen.
Seguimos remando.
Y como integrantes de Remando, nosotras somos voluntarias que muchas veces tenemos esa dificultad de no poder ingresar a una comunidad.
Bei Remando machen alle ehrenamtlich mit. Oft ist es schwierig, die Fahrt in abgelegene Gemeinden zu bezahlen, um von dort zu berichten und ein Gefühl dafür zu bekommen, was dort wirklich geschieht. Vor allem bei den Frauen. Das ist echt ein Problem und wir sind über jede Unterstützung dankbar. Vielleicht könnt ihr auch einfach anderen von unserer Sendung erzählen oder in euren Medien darüber informieren, damit die Welt weiß, was hier bei uns geschieht. Was die Belange der Menschen im Amazonas sind. Remando leistet da einen Beitrag, vor allem beim Thema Frauen.
Wer sich mit Spenden an den Reisekosten und Radioproduktionen von Remando beteiligen will, kann sich gern bei Radio Onda melden. Wir haben bereits ein neues Aufnahmegerät für den Podcast spendiert. Damit es weiter jeden Donnerstag heißt...
Seguimos remando.
¿Qué puedes hacer?
cuando ves a tus hijos repartiéndose el poder, aniquilando tu legado, dejando atrás nuestro pasado, aquello que con esmero has cuidado.
Madre, como todo lo bueno se va, me voy. Y les dejamos con esta muy bonita canción que viene junto a Advertencia Lírica desde México, Mujer Maíz. Chao.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.